Schätze in diesen Texten und ja, Dinge, die man kennt, die dürfen so eine ganz neue Tiefe gewinnen. Und das ist mir mit diesem Text auch passiert. Ich habe gebuddelt, ich habe einige Schätze gefunden und ich freue mich riesig doll, das mit euch zu teilen. Genau, vorab ein wenig Kontext zu der Bibelstelle, die wir hier haben. Kontext ist ja wichtig. Genau, bevor Jesus das Gleichnis vom Hochzeitsmahl erzählt, befindet er sich nämlich in einer ziemlich angespannten Situation in Jerusalem. Er ist im Tempel und er lehrt. Und wir können lesen, dass viele Menschen um ihn herum sind. Und währenddessen er predigt, kommen die Hohenpriester und die Ältesten zu ihm. Also die religiösen Führer des Volkes. Und sie konfrontieren Jesus und fragen ihn, in wessen Vollmacht er handelt. Und woher er seine Autorität hat, einfach zu lehren. Und dann erzählt er drei Gleichnisse. Das Gleichnis vom ungehorsamen Sohn, das Gleichnis vom bösen Weingärtner und das Gleichnis vom Hochzeitsmahl. Also das, worum es heute hier in der Predigt geht. Und alle diese drei Gleichnisse haben gewisse Parallelen. Also der ungehorsame Sohn, der lehnt sich auf, die bösen Weingärtner töten die Diener und den Sohn des Weinbergbesitzers. Und die ursprünglichen eingeladenen Hochzeitsgäste, die verweigern sich zur Feier und erscheinen einfach nicht. Und wie dieses Gleichnis eine Antwort auf die Fragen der Pharisäer ist, dazu kommen wir ein wenig später. Wir schauen uns erstmal das Gleichnis genauer an. Der König lädt ein und mit dieser Einladung des Königs zum Hochzeitsmahl symbolisiert Jesus hier Gottes Wunsch, Gemeinschaft mit den Menschen zu haben, in Gemeinschaft mit ihnen zu treten. Und dieser Wunsch, den wir hier sehen, der zieht sich eigentlich als roter Faden durch die komplette Bibel. Gott will die Gemeinschaft mit den Menschen wiederherstellen. Und diese Einladung gilt erstmal dem auserwählten Volk Israel. In Matthäus 10 zum Beispiel finden wir eine Stelle, in der Jesus seine 12 Jünger zu sich ruft und diese aussendet. Und da steht, Matthäus 10, Vers 5, diese 12 sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach, geht nicht auf einen Weg der Nation und geht nicht in eine Stadt der Samariter, aber geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und im Gleichnis ist genau das gemeint. Jesus lädt die Israeliten ein, sein auserwähltes Volk, an seinem Reich teilzuhaben. Und in Vers 3 lesen wir aber, dass sie nicht kommen. Sie wollen nicht kommen. Und man kann, wenn man das Leben von Jesus in den Evangelien verfolgt, sehen, dass die Israeliten größtenteils diese Einladung, die Jesus ausspricht, nicht annehmen und ablehnen. Und im Gleichnis, in Vers 4, lesen wir dann, dass er seine Diener erneut losschickt. Mit der Info, hey, alles ist vorbereitet. Ochsen und Mastvieh sind geschlachtet. Es ist vollbracht. Und jetzt ist alles vorbereitet. Das war bei der ersten Einladung nicht der Fall. Und man kann sehen, dass in Vers 4 die vollständige Vorbereitung des Festes auf Jesus Tod am Kreuz hinweist. Die Aussage, alles ist bereit, symbolisiert hier die Vollendung des Opfers Christi, das er am Kreuz gebracht hat. Als Jesus am Kreuz hing, hat er ausgerufen, es ist vollbracht. Und Jesus Christus, er hat durch seinen Tod und durch seine Auferstehung den Tod besiegt und so die Menschen mit Gott versöhnt, sodass die Menschen wieder Gemeinschaft mit Gott haben können, dass sie zu dem Hochzeitsfest kommen dürfen. Und der Vorhang im Tempel ist zerrissen und der Weg ist frei. Und Jesus sagt über sich selbst in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und wir lesen mal ein bisschen weiter in dem Gleichnis, die Verse 5 und 7. Da steht nämlich, sie aber kümmerten sich nicht und gingen weg. Der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Ich habe ja am Anfang so ein bisschen von meiner eigenen Hochzeit erzählt. Die Freude, meinen Freunden davon zu erzählen, dass ich heirate. Und auch über die Traurigkeit, wenn manche auch aus plausiblen und teilweise ja sehr schönen Gründen nicht zur Hochzeit kommen können. Und ich habe mir mal die Frage gestellt, wie ich damit umgehen würde, wenn es mir so ergangen wäre wie in dem Gleichnis, dass ich quasi die Einladung ausgeschickt hätte und die eigentlich einfach nur ignoriert werden, dass Alltag vorgezogen wird, vor der Hochzeit und keiner kommt und vielleicht landen die Einladungen einfach im Müll oder werden verbrannt. Und es ist kein schönes Gefühl, darüber nachzudenken, weil man gibt sich ja Mühe und man steckt viel Zeit in diese Vorbereitung von solch einem Fest. Man freut sich auf die Menschen, die man einlädt. Und hier lesen wir jetzt, dass die einfach die Einladung des Königs ablehnen. Irgendwie ist die Reaktion der Gäste erschreckend. Einige zucken mit den Schultern und gehen wieder an ihre Arbeit. Andere werden sogar gewalttätig. Und Jesus beschreibt dann, wie der König mit Zorn reagiert. Aber gut, Gott sucht doch Gemeinschaft. Ich frage mich, wie das irgendwie zusammenpasst. Er ist doch der, der anklopft, der das Fest bereitet und sich freut, wenn Menschen zu ihm kommen. Und dann sowas. Und ich glaube, wir können hier sehen in diesem Gleichnis, dass Entscheidung Gewicht hat. Dass unsere Entscheidung Gewicht hat. Wenn Menschen Gottes Einladung ausschlagen, dann bleibt es nicht folgenlos. Und wer sich von dem Evangelium abwendet, entfernt sich von der Gemeinschaft mit Gott und das Gleichnis verschweigt hier die Konsequenzen nicht. Und doch ist es wichtig zu sehen, dass Gottes Reaktion nicht aus verletztem Stolz entsteht, sondern aus seiner Heiligkeit und seiner Liebe zur Wahrheit. Und Gottes Gerechtigkeit bedeutet hier, dass er das Böse nicht einfach übergeht und dass Ablehnung nicht ohne Bedeutung bleibt. Und ein sehr anderer spannender Kernpunkt, dass ohne die Realität der Möglichkeit der Trennung Gottes Gnade auch ihre Bedeutung verliert. Und Gottes Handeln bleibt hier nicht bei den Konsequenzen stehen. Die Geschichte endet hier nicht bei der Ablehnung oder Verlust. Sie geht weiter und das, finde ich, ist das so Geniale hier an dieser Geschichte. Denn was in den nächsten Versen passiert, ist meiner Meinung nach irgendwie überraschend. In Vers 8 lesen wir, dann sandte er seine Knechte aus und die Hochzeit war bereit und die Eingeladenen waren aber nicht würdig. Und er sprach zu ihnen, so geht hin auf die Kreuzeswege der Landstraßen und so viele ihr finden werdet, ladet zur Hochzeit ein. Und jene Knechte gingen auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, die sie fanden, böse wie gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Und er spricht zu ihnen, Freund, wie bist du hier hereingekommen, dass du kein Hochzeitskleid hast? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Denn viele sind berufen, wenige aber auserwählt. Also, der Caterer ist bestellt und schon bezahlt. Die Getränkelieferung ist schon eingetroffen, die Fotobox ist aufgestellt, der Florist war schon da, der Hochzeitssaal ist geschmückt und selbst die Anlage für die Musik ist schon aufgebaut, dass man später tanzen kann. Und wen lädt man denn dann ein, wenn alle, die man ursprünglich einladen wollte, nicht können? Der König in diesem Gleichnis sagt hier nicht, ja, dann fällt die Hochzeit halt eben aus. Das Fest soll trotzdem stattfinden, trotz der Ablehnung. Er schickt seine Knechte nochmal aus. Und diesmal macht Gott Folgendes. Er lädt alle anderen ein. Menschen von überall, gut und böse. In 1. Timotheus 2, Vers 4 lesen wir, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle. Das sind wir. Das bin ich, das bist du. Das ist dein Nachbar, das ist deine Tante, das ist der Arbeitskollege, den du vielleicht nicht leiden kannst. Das sind die Juden, die Nichtjuden, das sind alle. Mit anderen Worten, die Ablehnung der ersten Gäste beendet nicht Gottes Plan. Und seine Einladung wird noch viel größer. Und was für ein Fest, frage ich mich echt, wie viele Menschen auf diesem Fest gewesen sein müssen, auf dieser Feier des Königs. Und der König, wir lesen, er kommt in den Hochzeitssaal und er schaut die Gäste an und plötzlich bleibt sein Blick an einem Mann hängen. Ein Mann ohne Hochzeitsgewand. Und der König spricht ihn an und fragt ihn, Freund, wie bist du hier reingekommen ohne Hochzeitskleid? Und der Mann, der hat keine Antwort. Wir lesen nur, dass er schweigt und dass er schließlich hinausgeführt wird. Und als ich das erste Mal gelesen habe, war die Szene für mich irgendwie sehr verwirrend. Und ich habe es nicht ganz verstanden. Ich meine, der Mann, der wurde doch gerade eben erst von der Straße eingeladen? Wo soll er denn irgendwie ein Hochzeitskleid so schnell herbekommen haben? Und außerdem war so ein Hochzeitsgewand, was man zu der Feier des Königs angezogen hat, das war ganz schön teuer. Das war irrsinnig teuer. Man geht von mehreren Monatslöhnen aus. Und das konnten Menschen normalerweise nicht einfach ansparen. Das konnte nicht jeder einfach bezahlen. Und jetzt wird er hier konfrontiert, warum er kein Hochzeitskleid anhat. Und ich habe es zuerst nicht ganz verstanden. Und hier kommt ein kleines, aber sehr, sehr entscheidendes Detail aus der damaligen Kultur ins Spiel. Und das ist eine Sache, die mich an diesem Gleichnis unglaublich doll fasziniert. Im Orient war es nämlich so, dass bei großen Festen der Gastgeber selbst die Festkleidung bereitgestellt hat. Also wenn jemand zu einem königlichen Hochzeitsfest eingeladen war, bekam er am Eingang das passende Gewand. Das bedeutet, dieser Mann, der hatte nicht zu wenig Zeit oder er war auch nicht zu arm. Das Gewand war da und es wurde ihm angeboten und er hat es, warum auch immer, nicht angezogen. Und wir springen hier einmal zurück an den Anfang und wir führen uns nochmal vor Augen, in was für einem Kontext Jesus hier dieses Gleichnis erzählt. Als er dieses Gleichnis erzählt, steht er im Tempel. Er steht im Haus seines Vaters. Und vor ihm stehen die Hohepriester und die Ältesten, die religiösen Leiter des Volkes. Und sie fragen ihn, mit welcher Vollmacht tust du das alles? Wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Das sind die Menschen, die eigentlich überzeugt davon sind, Gott zu kennen. Diejenigen, die meinen, dass sie bereits den besten Platz sich bei diesem Fest gesichert hätten. Und Jesus antwortet ihnen hier nicht mit einer theologischen Diskussion, sondern eben genau mit dieser Geschichte vom Hochzeitsfest. Das eigentliche Problem dieser Männer ist nicht, dass sie keine Einladung bekommen hätten. Sie sind eingeladen. Sie waren schon immer eingeladen. Und sie kennen die Schrift, sie kennen die Gebote, sie kennen die Verheißung Gottes besser als irgendjemand anderes. Aber sie wollen sich nicht neu einkleiden lassen. Sie stehen im Festsaal und sie halten fest an ihrer eigenen Kleidung, an ihrer eigenen Gerechtigkeit, an ihrem eigenen Verständnis von Gott. Und genau deshalb erzählt Jesus hier dieses Gleichnis. Und in diesem Gleichnis, in diesem Bild, können wir, glaube ich, zwei ganz entscheidende Dinge entdecken. Als erstes, Jesus schenkt uns, was wir selbst nicht hervorbringen können. In der Bibel steht Kleidung oft für neue Identität. Und Paulus spricht auch davon, dass wir uns Jesus anziehen sollen oder anziehen müssen. Und auch im Alten Testament, wenn man in Jesaja reinguckt, in Jesaja 61 steht, ich freue mich sehr im Herrn, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils und mit dem Mantel der Gerechtigkeit umhüllt. Also dieses Hochzeitsgewand, von dem wir hier lesen, ist ein Bild dafür, dass Gott uns etwas schenkt, was wir selbst nicht herstellen können. Wir kommen nicht aus eigener Kraft in diesen Festsaal. Und wir kommen nicht, weil wir selbst würdig wären. Nicht, weil wir es verdient hätten. Und wir kommen nicht, weil wir unsere eigene Kleidung vorweisen könnten. Sondern wir kommen, weil Gott uns etwas schenkt. Und diese Einladung, sie ist nicht leichtfertig entstanden. Sie hat einen Preis. Sie hat Jesus alles gekostet. Am Kreuz hat er sein Leben gegeben, damit Menschen, die eigentlich draußen stehen würden, einen Platz im Festsaal haben dürfen, im Festsaal stehen dürfen. Und Jesus Christus ist selbst das Gewand, von dem wir hier lesen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er ist derjenige, der unsere Schuld trägt und uns eine neue Identität gibt. Und darum ist Gottes Gnade ein Geschenk. Wir gehen ja langsam auf Ostern zu, es sind ja nur noch wenige Wochen und ich möchte dich echt einfach ermutigen, sich neu bewusst zu machen, was das für ein großes Geschenk der Gnade ist. Was für ein großes Geschenk dieses Gewand ist, was dir gereicht wird. Und wir müssen dieses Gewand nicht selber nähen, wir müssen es nicht verdienen, wir müssen es nicht beweisen, Gott hat es bereitgestellt. Und das ist unglaublich schön. Und der zweite Punkt: Gottes Gnade verändert unser Leben. Dieses Gewand ist mehr als nur eine Eintrittskarte zum Fest. Es ist nicht einfach nur ein Ticket, das man einmal vorzeigt und dann wieder in die Tagesordnung übergehen kann. Dieses Gewand steht für ein wirklich wahres, neues Leben. Und der König lädt die Menschen von der Straße ein, gute und böse. Aber er lässt sie nicht einfach so, wie sie sind, sondern Gott möchte durch seine Gnade, der sie zu neuen Menschen machen. Und wenn wir die Einladung Gottes nur oberflächlich annehmen, ohne uns wirklich auf ihn zu vertrauen, dann bleibt unser Gnade nur eine äußere Form, wie bei den Pharisäern, eine Scheinheiligkeit, die Jesus hier eigentlich kritisiert. Und dann stehen wir vielleicht im Festsaal und unser Herz ist eigentlich wirklich noch so gar nicht richtig angekommen. Und der König kommt und stellt uns diese Frage: Freund, wie bist du hier hereingekommen ohne Hochzeitsgewand? Und diese Frage, die der König hier stellt, die soll nicht beschämen. Das ist eine viel tiefere Frage. Worauf vertrauen wir? Vertraue ich auf mich selbst? Vertraue ich auf meine eigene Frömmigkeit? Auf das, was ich alles richtig mache? Auf mein Wissen über Gott oder auf meine guten Taten? Oder lasse ich mich von Gott beschenken? Denn die gute Nachricht in diesem Gleichnis ist, der König stellt das Gewand selbst bereit. Er schenkt uns seine Liebe, seine Vergebung und seine Gnade. Und diese Gnade, die bleibt nicht äußerlich. Sie verändert unser Leben. Am Freitag durfte ich in Gießen sein bei einem Vortrag von einem Theologen. Und unter anderem ging es in diesem Vortrag, wie Jesus unser Leben verändert. Wie die Gnade Gottes nicht nur relevant ist für unsere Errettung, sondern wie sie relevant in unserem Leben wird und wie diese Gnade, dieses Hochzeitsgewand uns verändert, wie wir geisterfüllt leben können. Und am Freitag hat dieser Theologe in einen einzigen zentralen Punkt runtergebrochen. Eine einzige Sache. Liebe. Wenn wir uns Johannes angucken, einer von denen, der mit dabei war, als Jesus gekreuzigt wurde, dann können wir auch eine Menge lernen. Johannes stand unter dem Kreuz und er hat gesehen, wie Jesus sein Leben gab. Er hat die Nägel gesehen. Und er hat die letzten Worte Jesu gehört. Und als er diesen Hügel verlassen hat, auf dem Jesus gekreuzigt wurde, war er nicht derselbe. In den Johannesbriefen können wir lesen, dass Johannes quasi von nichts anderem mehr schreibt, außer von dieser Liebe. Müsst ihr euch echt, lest mal die Johannesbriefe. Jedes dritte Wort ist Liebe, was er verwendet. Liebe, Liebe, Liebe. Liebe hoch und runter. Johannes, im ersten Johannesbrief 3, Vers 1 steht: Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist nicht offenbart worden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbart werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und das ist dieser Kern dieser Botschaft. Das ist Liebe. Liebe, die uns nicht nur in den Festsaal bringt, sondern eine Liebe, die uns neue Identität gibt. Liebe, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Eine Liebe, die uns Schritt für Schritt verändert. Eine Liebe, die uns hilft zu lieben. Eine Liebe, die uns Hoffnung gibt. Eine Liebe, die uns Trost gibt. Eine Liebe, die uns neu anfangen lässt. Eine Liebe, die uns zeigt, wer wir in Christus wirklich sind. Und eine Liebe, die alles neu macht. Und darum ist Gottes Gnade echt einfach was Wunderschönes. Sie ist ein Geschenk, das unser Leben berühren und verändern will. Und dazu möchte ich dich heute einladen. ja, lass dich von Jesus einkleiden, lass dich von seiner Gnade berühren. Oh, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Aber es ist so schön. Ja, ich möchte dich echt einfach einladen. Lass dich von seiner Liebe verändern. Diese Einladung gilt dir heute. Amen.